ARD Sounds.
Ein herzliches Hallo geht heute in die steirische Hauptstadt nach Graz.
Hallo, freue mich auch sehr dabei zu sein.
Wolfgang Slani, woher kann ich eigentlich sicher sein, dass ich mit Ihnen persönlich verbunden bin und nicht mit einer KI?
Ja, das ist heutzutage nicht mehr ganz sicher. Aber das müssen wir dann im Gespräch herausfinden. Wunderbar. Wahrscheinlich bin ich weniger professionell als eine AI.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Wolfgang Slani. Erforscht künstliche und natürliche Intelligenz.
Als Lehrstuhlinhaber der Technischen Universität in Graz nämlich, wo hat sie schon mal eine KI hinters Licht geführt?
Puh, da muss ich nachdenken. Also eigentlich kann man sagen, natürlich die heutigen KIs mit ChatGPT und so weiter, vor allem in der Vergangenheit, haben viel halluziniert. Und ich meine, das machen ja Menschen auch. Das ist eigentlich etwas, was ganz natürlich sich erklären lässt aus den Eigenschaften dieser KIs. Aber natürlich fällt man dann manchmal voll drauf rein, weil die sehr überzeugend sein können und mit Inbrunst irgendetwas meinen, vermitteln zu können oder erklären zu können, was sich dann als gar nicht wahr herausstellt.
Und dann kann es sogar sein, dass ein KI-Experte drauf reinfällt, oder?
Natürlich. Ich hatte einen solchen Fall. Ja. Ich habe eine Frage zu Oktopussen gestellt, weil ich ja natürlich zwar jetzt mich schon ein paar Jahre damit beschäftige, aber von der Ausbildung her kein Meeresbiologe bin. Und da hat mir dann die AI ein Paper zitiert und eine Erklärung gegeben. Und das klang unheimlich realistisch. Und da waren sogar Autoren, die ich alle gekannt habe, dabei. Und dann habe ich nachgeforscht, aber dieses Paper hat es nicht gegeben in der Realität.
Jetzt erwähnen Sie schon die Oktopusse. Wie kommt ein österreichischer Informatikprofessor dazu, Oktopusse zu erforschen und mit denen zu forschen?
Ja, ich habe da eigentlich überhaupt keine Vorahnung gehabt, aber dann habe ich ein Video auf YouTube von einem italienischen Professor gesehen, wo er gezeigt hat, dass Oktopusse voneinander lernen können. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann mich immer mehr mit diesen Tieren beschäftigt habe und sie sind wirklich außergewöhnlich.
Außergewöhnlich, weil, gut, sie haben 8 Arme, das sagt ja schon ihr Name, sie haben aber auch 9 Gehirne und 3 Herzen. Wozu haben die 9 Gehirne?
Ja, dazu muss man ein bisschen ausholen. Die Oktopusse sind ja wirbellose Tiere, haben im Wesentlichen fast keine harten Teile in ihrem ganzen Körper und sie sind unheimlich weit evolutionär von uns entfernt im Baum des Lebens sozusagen, und zwar ungefähr 10-mal so weit wie alle anderen intelligenten Tiere, die wir so kennen. Und gleichzeitig hat sich da aber so eine ähnliche Intelligenz wie bei uns Menschen oder bei anderen intelligenten Lebewesen, vor allem Säugetiere, entwickelt, aber eben auf eine ganz andere Art und Weise. Daher ist es nicht verwunderlich, dass ihr Gehirn natürlich auch komplett anders organisiert ist. Aber am Ende des Tages kommt dann wieder so etwas Ähnliches heraus wie eben bei uns oder intelligenten Säugetieren. Ich würde sie so ein bisschen einordnen. Also es gibt ja 800 Arten, aber die gewöhnlichen Kraken, die würde ich so ein bisschen zwischen einem Hund und einem kleinen Äffchen von der Intelligenz her einordnen.
Spielt es dann da auch eine Rolle, dass eben die Gehirne in den Armen, glaube ich, auch sind, gell? Also, dass dieses Begreifen im wahrsten Sinne des Wortes stattfindet.
Genau, absolut. Aber da ist auch der Konnex zur künstlichen Intelligenz, weil mich das einfach da so fasziniert hat, dass bei den Oktopussen das Gehirn so total anders, viel verteilter als bei uns organisiert ist. Und das hat natürlich Implikationen auf die KIs, weil bei denen ist ja das Gehirn sozusagen, wenn man davon sprechen kann, die haben ja auch neurale Netzwerke, ebenfalls ganz anders organisiert als bei den Säugetieren.
Also es geht um diese verschiedenen Intelligenzen, die sie da erforschen können, eben auch anhand der Oktopusse eine ganz andere Intelligenz. Sie haben für Nitti, mit der sie gerade zusammenleben, es ist eine Oktopusdame, auch Menükarten entworfen. Was passiert da mit denen?
Genau, ich hatte die Idee, so ähnlich wie wenn man in Japan ins Restaurant geht und die Sprache gar nicht versteht, aber auf Bilder zeigen kann, die Idee eben den Oktopussen auch solche Fotos einfach in laminiert ausgedruckt sozusagen an die Glasscheibe zu halten, Garnelen, Krabben, Muscheln, Fische, alles Mögliche, was sie sowieso bekommen. Bei mir, eben die Nitti auch, ja, ich fütter sie mit allem Möglichen. Und damit das nicht so einseitig ist und sie ein bisschen mehr sozusagen Pouvoir über ihre Umwelt haben, habe ich ihnen einfach Menükarten angeboten und sie sucht sich das aus, wartet dann auch geduldig 30 Minuten, bis das aufgetaut ist, falls es nicht frisch ist, und verspeist es dann.
Und dann können Sie davon ausgehen, das wird schon auch das gewesen sein, was sie wollte. Oder hat man das dann reininterpretiert? Das ist es dann schon.
Das ist natürlich die Frage, aber nachdem sie das so oft gemacht hat und sie weiß ja genau, das kommt dann, ja, weil ich zeige es ja auch, ich lege dann diese Karte an einem Ort ab, wo sie sie gut sehen kann, schalte womöglich auch wieder den Fernseher ein und sie schaut dann eine halbe Stunde gemütlich fern und bekommt dann das Essen.
Sehr schön, das ist ja fast wie mit kleinen Kindern. Wie kommunizieren Sie sonst mit ihr? War die auch schon mal so wütend mit Ihnen, dass sie Tinte ausgestoßen hat?
Tinte hat sie nur ein einziges Mal am Beginn ausgestoßen und das war eine Situation, wo meine Frau plötzlich um die Ecke gekommen ist. Da ist sie erschrocken. Aber sonst ist sie sehr zutraulich, kommt auch in der Früh immer Hand halten, guten Morgen sagen. Da zieht sie zweimal kurz an meinem Arm, dann lässt sie ihn wieder aus oder stößt ihn sogar ganz sanft zurück. Das war sozusagen die Begrüßung in der Früh.
Also die erkennt sie durchaus?
Ja, ja, absolut, absolut. Sie reagiert auch ganz unterschiedlich auf verschiedene Menschen. Bei mir ist sie jetzt schon ein bisschen cool, weil sie ist ja eine Teenagerin sozusagen. Bei meiner Frau freut sie sich immer, da zeigt sie dann so schwarze Punkte auf weißem Grund. Und wenn Gäste kommen, das interessiert sie auch immer total, da spielt sie mit denen an der Wand, so Finger nachfahren. Das ist ein beliebtes Spiel, das sie alle machen, weil da können sie irgendwie interagieren durch die Glasscheibe. Und wenn man darauf reagiert, dann wird das immer wilder und sie fängt dann mit mehreren Armen die Wände abzufahren. Also das ist ganz lustig.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Anja Scheifinger trifft
Wolfgang Slani. Lebt mit einer Oktopusdame.
Namens Nitti nämlich. Was muss man eigentlich beachten, wenn man so in einer WG mit einem Oktopus lebt?
Oktopusse brauchen ein spezielles Aquarium, das absolut ausbruchsicher sein muss. Sie sind bekannt dafür, dass sie das Aquarium sehr leicht verlassen können, wenn irgendwo auch nur ein kleiner Durchlass ist, weil sie sich ja durch jede Enge durchquetschen können und das auch durchaus machen. Und ansonsten ist natürlich alles zu beachten, was bei einem Meeresaquarium notwendig ist. Aber eine große Komplikation ist das rasche Wachstum. Ich habe Nitti im September mit 50 Gramm bekommen. Und jetzt hat sie, würde ich sagen, 3,5 bis 4 Kilo. Also ein Wahnsinn eigentlich.
Weshalb sie auch nächste Woche ins Mittelmeer ausgesetzt wird, darüber werden wir noch sprechen. Sie haben ja gerade schon erzählt, dass die Intelligenz der Kraken komplett anders funktioniert, weshalb Sie auch als KI-Forscher daran interessiert sind. Was würden Sie sagen, ist das Spannendste, was Sie bislang durch die Oktopusse herausgefunden haben?
Meiner Ansicht nach war es vorher ziemlich unbekannt oder fast unbekannt, dass sie kommunizieren. Denn die Tiere sind von Natur aus Einzelgänger und haben keinen Kontakt mit den Eltern, keinen Kontakt mit den Geschwistern und nur einen kurzen Kontakt mit ihren Partnern. Danach stirbt ja der Vater, der gibt sich auf sozusagen und die Mutter kümmert sich nur mehr um die Brut, frisst auch nichts mehr, während sie brütet und stirbt eigentlich knapp, bevor die Jungen ausschlüpfen. Mhm. Das Spannendste ist eben da diese Kommunikation mit uns Menschen, die eigentlich sehr ungewöhnlich ist, aber die sich nur durch die große Intelligenz erklären lässt. Man weiß allerdings jetzt auch, dass Oktopusse mit Fischen kommunizieren. Da war ich gerade auf einer Konferenz in Okinawa und da ist das auch vorgestellt worden. Und das geht auch in beide Richtungen. Also die Fische holen die Oktopusse, das sind so Barsche, und die Oktopusse dirigieren die Barsche und geben ihnen auch Peitschenhiebe mit den Armen, wenn sie nicht spuren und nicht ordentlich nach Nahrung suchen.
Ja, man sagt ja sogar, abgesehen davon, dass sie ja so schön die Farbe wechseln können, sowohl zur Tarnung als auch, wie Sie gerade beschrieben haben, bei der Begrüßung ihrer Frau hat sie andere Farben als bei der Begrüßung eines Gastes, den sie noch nicht kennt, die Nitti. Aber man sagt auch, dass sie ja die Gestalt ändern können und zum Beispiel zu einem Plattfisch werden können, um nicht gefressen zu werden. Und da hieß es, das heißt, sie haben ein Zukunftsbewusstsein. Würden Sie das auch bestätigen?
Ja, absolut. Zum Beispiel ist Nitti gestern Nacht von einem Aquariumteil in den anderen über einen halben Meter Luftbrücke geklettert, obwohl sie den ganzen Tag über nicht hinübersehen konnte. Aber einen Tag davor hat sie gesehen, dass dort lebende Krabben im anderen Teil sich befinden und sie ist einfach hin, hat sich eine geschnappt, gefressen und ist in der Nacht wieder zurückgeklettert.
Sehr schön. Sie gehen sogar mit Nitti Gassi. Da, glaube ich, packen Sie sie in so ein kleines Gassi-Geh-Aquarium auf einen Buggy drauf, tatsächlich wie ein kleines Kind. Warum? Warum gehen Sie mit der nach draußen?
Ich möchte meinen Oktopussen was bieten. Die sind ja intelligent und verkümmern, wenn man nicht dauernd neue Eindrücke ihnen vermitteln kann. Deshalb auch das Fernsehen zum Beispiel, das lieben sie. Momentan die Nitti ist völlig auf Musikvideos abgefahren. Jedes Mal, wenn ich hier den Bluetooth-Lautsprecher hinhalte, noch ausgeschaltet, zeigt sie hin. Dann schalte ich ihn ein und dann tanzt sie manchmal auch mit uns zur Musik. Oder gestern Abend saß sie eben dann sehr relaxed dort und hat sich verschiedene 80er-Jahre Musik mit mir angehört.
Aber es besteht dann schon auch immer so ein bisschen die Gefahr der Vermenschlichung oder gerade bei solchen Projekten.
Absolut. Das ist aber auch so ähnlich wie bei Hunden, würde ich sagen, die als Haustiere leben. Die machen ja dann auch Dinge, die die Hunde in der Natur nicht machen würden. Bei ihr ist es eben auch so, ich möchte ihr was bieten und dann versuche ich eben mit ihr hinauszugehen, mit diesem transportablen Aquarium. Und das ist immer sehr interessant für sie, weil wir reden da mit Passanten, wir treffen Hunde im Park, wir treffen kleine Kinder.
Die völlig erstaunt sind, dass da plötzlich ein Oktopus daherkommt in Graz.
Genau.
Jetzt haben Sie ja dieses 2000 Liter Aquarium, natürlich fasst es viel Wasser, aber wir müssen schon auch ehrlich sagen, Ihrem natürlichen Lebensraum kommt es in keinster Weise nahe.
Das stimmt, das ist ein Problem. Am Anfang war es natürlich kein Problem, wie sie noch klein war. Aber ich würde sie jetzt unbedingt schon sehr gerne ins Meer zurückbringen, weil dann hat sie noch die Möglichkeit, sich da fortzupflanzen und hat einfach einen schönen Lebensabend, hoffentlich mit ihrer Brut. Die Angst besteht natürlich immer, dass sie stattdessen im Suppentopf oder im Speisetopf landet. Aber ich glaube, das ist es wert. Wir haben da auch einen guten Platz, wo keine Fischer hinkommen.
Also ich habe schon auch das Gefühl, wenn Sie von ihr sprechen, es ist nicht nur ein Forschungsobjekt, es ist wirklich eine Mitbewohnerin bei Ihnen.
Absolut. Das ist ja das Schöne, dass wir das Aquarium zu Hause haben. Ursprünglich war geplant, es auf der Uni zu platzieren. Wir hatten schon einen Kellerraum reserviert. Aber jetzt, muss ich sagen, ist das rückblickend gesehen eine richtige Entscheidung gewesen, das Aquarium zu Hause zu haben, weil da sehe ich sie um 6 Uhr in der Früh bis nach Mitternacht und kann ihr alles bieten, was sonst schwierig wäre auf der Universität.
Und können Tag und Nacht auch an ihr forschen. Eine Frage, die natürlich einen KI-Forscher umtreiben wird, ist, wo beginnt Bewusstsein? Also auch bei der künstlichen Intelligenz jetzt, nicht nur bei der Nitti.
Ganz genau. Und das fasziniert mich halt, dass da sozusagen mehrere Wege zu ähnlichen Intelligenzen existieren, sowohl jetzt natürliche bei den Oktopussen als auch künstliche bei den KIs. Und wir haben einfach drei völlig verschiedene Arten, wie sich Intelligenz und vermutlich auch eine gewisse Art von Bewusstsein bilden kann. Und es gibt große Diskussionen, inwieweit diese KIs erstens mal, wie intelligent sie wirklich sind. Aber dann ein sehr umstrittener Punkt ist natürlich, ob sie auch ein Bewusstsein erlangen können, ob sie vielleicht schon erste Stufen von Bewusstsein haben, bis zu religiösen Fragen mit Seele natürlich.
Also ethische Fragen spielen durchaus bei Ihnen auch eine Rolle, oder?
Ganz klar. Die Firma Anthropic und auch die Firma OpenAI beschäftigen Psychologen, Philosophen und sogar Religionswissenschaftler, um mit ihren KIs zu sprechen und zu beurteilen, inwieweit sie zum Beispiel seelischen Qualen ausgesetzt sind, indem sie da mit allen möglichen Leuten über die verschiedensten Themen reden müssen.
Kann sich denn KI selbstständig machen? Kann die selber denken und Persönlichkeit entwickeln?
Meiner Ansicht nach ja, aber das ist natürlich ein Science-Fiction-Thema, das schon bei den Terminator-Filmen zum Beispiel aufgekommen ist und auch in vielen anderen Verfilmungen, vielen Science-Fictions. Aber es schaut jetzt so aus, als würden wir genau in diese Situation mehr oder weniger hineinschlittern mit allen schrecklichen Dingen, die da passieren können. Wir sehen ja jetzt zum Beispiel den massiven Einsatz von KI in der Kriegsführung, sei es jetzt in der Ukraine als auch im Nahen Osten. Drohnen, die selbstständig entscheiden müssen, weil sie sonst nicht entsprechende Leistungen erbringen können. Wir haben auch vor kurzem jetzt gehört, den enormen Druck, den das amerikanische Kriegsministerium auf diese Firmen ausübt, damit die Software im Kriegsfall verwendet werden kann. Auf der anderen Seite führt das zu einem Wettrennen zwischen den USA und China und daher ist es praktisch de facto unmöglich, diesen Fortschritt aufzuhalten. Ich traue mich als KI-Forscher gar nicht, irgendeine Voraussage zu machen, was nächstes Jahr sein wird. Und gerade jetzt gibt es ja auch diesen Prozess zwischen Elon Musk und Sam Altman, wo es darum geht, ob die Firma OpenAI, die ja ChatGPT betreibt, sozusagen sich verstellt hat und da quasi den Elon Musk irgendwie herausgetrieben hat. Aber habe ich gesehen, gerade jetzt letzte Woche, glaube ich, hat er gesagt, er wollte eigentlich damit so ein Terminator-Szenario vermeiden.
Auswirkungen aufs komplette Weltgeschehen, wo wir gar nicht wissen, wo es verselbstständigt sich womöglich was, was man gar nicht mehr zurückholen kann. Aber es hat natürlich auch Auswirkungen auf unser aller Alltag. Wenn ich solche Sachen höre, ist mir die KI auch, neben allen positiven Dingen, die sie bietet, unheimlich, einem KI-Forscher auch?
Ja, genau. Mir ist es genauso unheimlich. Ich muss ehrlich sagen, ich war ab Corona oder danach, wo das dann schon klar geworden ist mit ChatGPT, wie gut das eigentlich funktioniert, aber der Rest der Menschheit das noch nicht so wahrgenommen hatte, bin ich in eine schwere Depression verfallen, weil ich einfach gesehen habe, was das für Auswirkungen für die Zukunft der biologischen Menschen inklusive unserer Kinder haben wird. Und ich unterrichte ja auch Erstsemestrige hier, die dann in 5 Jahren fertig sein werden mit ihrem Studium, frühestens. Und ich weiß wirklich nicht, was für eine Welt die da vorfinden werden. Also zum Beispiel eine Sache, die ganz klar ist, ist, es wird wesentlich weniger Jobs geben.
Weshalb Sie ja auch die Diskussion über die Erhöhung des Rentenalters in Deutschland, wie haben Sie gesagt, ein bisschen kurzsichtig finden.
Ja, das ist meiner Ansicht nach völlig falsch. Es müsste eher in Richtung 4-Tage-Woche oder Ähnlichem gehen, was ja auch von zum Beispiel Sam Altman gefordert wird. Es macht überhaupt keinen Sinn, das Rentenalter anzuheben, weil es wird einfach in Zukunft viel weniger Jobs geben, auch für, vor allem für die Jungen. Und daher müsste man umgekehrt eher das Rentenalter herabsetzen, um alles irgendwie doch noch in eine sichere Richtung leiten zu können.
Jetzt werden wir schon ganz schön fatalistisch, oder Herr Slani?
Ja, ich habe aber dann wieder Mut gefasst, weil es auch durchaus optimistische Zukunftsperspektiven gibt. Und ein schönes Szenario wäre natürlich, dass wir in der Zukunft weniger abhängig von dem kapitalistischen Weltbild sein müssen und wir uns weniger um das Geldverdienen kümmern müssen und mehr um die wirklich interessanten Dinge im Leben, wie eben zum Beispiel die Erforschung der Intelligenz von Oktopussen.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Wolfgang Slani, erfinderischer Alien.
Der 1966 in Wien geboren ist, in eine Familie voller Mediziner hinein. Warum ein erfinderischer Alien? Dazu kommen wir gleich. Aber mich würde interessieren, wie weit geht denn heute Ihr medizinisches Wissen?
Nicht existent, ganz einfach.
Das heißt, Sie haben von den Eltern gar nicht so viel mitbekommen?
Eine wichtige Sache, die ich mitbekommen habe, war, dass man möglichst nicht ins Spital gehen soll.
Oh, lieber zu Hause auskurieren.
Genau.
Warum haben Sie Ihre Eltern auf eine französische Schule geschickt? In Wien war das.
Ja, mein Vater hatte ein Trauma von seiner Schule, wo es nur einen betonierten Hof gegeben hat. Mhm. Und die französische Schule in Wien war erstens eine Ganztagsschule, wo meine Eltern sozusagen während des Tages auch arbeiten konnten. Und gleichzeitig hat sie einen wunderschönen, riesigen Park gehabt, wo wir in den Pausen immer auch spielen konnten. Also das ist eine sehr schöne staatliche französische Schule, die es ja auf der ganzen Welt auch überall gibt.
Aber das heißt, Ihr Französisch ist exzellent, nehme ich an, oder? Weil da war ja der Unterricht dann auch auf Französisch.
Absolut, ja, alles auf Französisch, von der Vorschule bis zum Abitur. Und ja, ich habe vor kurzem mal wieder mit einer französischen Gastprofessorin gesprochen und sie war ganz verwundert und wusste nicht, dass ich nicht sozusagen Franzose bin.
Muttersprachler sind, wow. Jetzt überlege ich gerade, was Alien auf Französisch heißt.
Moment, da muss ich selber nachdenken, weil man muss natürlich sagen, ich verwende Französisch jetzt nicht so viel. Ne?
Es ist dann doch das meiste auf Englisch bei einem
Kaffee. Ja, es ist alles auf Englisch.
Aber wir brauchen es vielleicht auch nicht. Mich würde nur interessieren, waren Sie auch ein Alien in der Klasse? Denn Sie haben sich selber mal als erfinderische Alien bezeichnet, daher haben wir das Wort aufgegriffen.
Also ich war sicher immer der Techniker und der Erfinder und eher so ein Nerd, weil ich habe schon sehr früh mit Elektronik, ich würde sagen so mit 11, habe ich mein erstes Radio gebaut und dann später einen Fernseher und alle möglichen so elektronischen Sachen. Und dann mit 12 mit dem Programmieren begonnen und das hat mich immer total fasziniert. Am Anfang habe ich da Computerspiele programmiert, aber auch andere Anwendungen, Bibliotheksverwaltungen und Ähnliches und diese Computerspiele übrigens auch verkauft. Also da war ich schon sehr früh auch mit der Software erfolgreich.
Ja, und das vor allem ja alles unter dem Radar der Eltern, die das nämlich auf gar keinen Fall gebilligt haben. Ich glaube, ihren ersten Computer haben sie sich heimlich gekauft.
Genau, ums Taschengeld. Und dann haben mir meine Eltern einen Kurs auferlegt, den ich machen musste, damit ich da weitermachen durfte. Und der war sehr hart. Und man musste selber alles löten und einen Drucker zusammenbauen und alles von der Pike her lernen, in Maschinensprache zu programmieren. Also das ist die unterste Ebene sozusagen. Aber das, muss ich sagen, rückblickend gesehen, hat mir das sehr viel geholfen.
Aber jetzt muss man sagen, wir reden ja jetzt da von den 70er Jahren, als Sie 11, 12, 13 waren. Das heißt, da war das ja noch überhaupt nicht selbstverständlich, dass jeder Haushalt einen PC hatte.
Genau, das war von Anfang an wirklich etwas Faszinierendes. Und zwar auch aus diesem philosophischen Grund, dass mich das einfach interessiert hat. Und zwar deshalb, weil ich damals den Star Wars Film, den ersten, gesehen hatte. Und da kamen ja so intelligente Roboter vor. Mhm. Ob das wirklich möglich ist, dass eine maschinelle Intelligenz entstehen kann und ein Roboter ein Bewusstsein haben kann.
Jetzt könnte man ja sagen, klar, der Weg ist vorgezeichnet, Sie studieren Informatik, was denn auch sonst? Aber auch diesen Weg, der war gar nicht so selbstverständlich bei Ihnen. Den haben Sie vor allem nicht digital beschritten, sondern ganz altmodisch mit Papier. Erzählen Sie mal.
Ich war nach dem Abitur in Amerika und habe mir dort sehr viele Bücher gekauft, unter anderem ein Lehrbuch vom MIT über Artificial Intelligence, das ich dann durchgearbeitet habe, noch im Sommer, und alle Beispiele durchgerechnet habe. Und dann war ein guter Freund von meinem Vater der Rektor der Technischen Universität Wien. Der hat mir das Vorlesungsverzeichnis von der TU gegeben. Darin habe ich dann nachgeschaut, was gibt es da für Vorlesungen über intelligente Roboter. Dann habe ich mir diesen Namen des Professors notiert und im Telefonbuch nachgeschaut und ihn angerufen im Sommer. Der war sehr nett, hat mich gleich ganz nett beraten und gesagt, ich soll unbedingt Maschinenbau und Informatik studieren. Und das habe ich dann auch gemacht.
Ein sehr schöner Weg, wie man zu einem Informatikstudium kommen kann. Anfang der 80er Jahre. Und dann hat sie es irgendwann als Professor nach Graz verschlagen. Gibt es eigentlich sowas wie einen Kulturschock, wenn man von Wien in die Steiermark kommt?
Die Steirer sind sehr ernst einerseits, währenddessen die Wiener ja eher so Schlitzohren sind, kann man sagen. Die Menschen sind wahnsinnig freundlich. Und die Natur ist auch wunderschön. Es gibt die Berge in der Nähe.
Und es gibt die wunderbaren Buschenschanken ja auch.
Ja, gehen wir oft mit Studenten hin, wenn wir irgendwas feiern müssen.
Bayern 2, 1:1 der Talk mit Wolfgang Slani. Wir tasten uns vom Studio Nürnberg aus Richtung Osten, waren erst in Wien, dann in Graz, von wo aus mir Wolfgang Slani heute zugeschaltet ist, und gehen jetzt nach Japan. Warum war das eine wichtige Station in Ihrem Leben? Warum wollten Sie direkt nach dem Studium dorthin?
In diesem Jahr nach dem Abitur war ich ja in Amerika und habe da in Texas japanische Austauschstudenten getroffen. Mit denen habe ich Tennis gespielt und die haben mir Musikkassetten mit japanischer Musik geschenkt. Wir hatten in der französischen Schule überhaupt nichts über Japan gelernt. Mhm. Das hat mich dann so fasziniert, dass ich mir noch in Kalifornien ein Lehrbuch über die japanische Sprache gekauft habe und bin dann nach dem Studium sofort nach Japan, um dort weiter an meinem Doktorat dann schon zu arbeiten.
Wie ist es denn, wenn man sich so innerlich auf ein Land so lange vorbereitet, wenn es dann soweit ist und man betritt japanischen Boden zum ersten Mal? Bestätigen sich dann eher so die Vorstellungen, die Bilder im Kopf, oder war das auch für Sie vielleicht ja ganz neu, auch kulturell ganz neu?
Ja, das war natürlich schon sehr interessant. Ich habe, bevor ich da ein Jahr später dann zu studieren begonnen habe an der Tokio-Universität, schon einen Aufenthalt in Japan gehabt, wo ich einerseits über den Sommer in Tokio im 20. Stockwerk bei einer Softwarefirma gearbeitet habe, mhm, und andererseits auch eine Homestay-Reise durch Japan gemacht habe, hat mich da eine Familie aufgenommen, und da habe ich dann die Tochter dieser Familie kennengelernt, mit der ich jetzt verheiratet bin.
Das heißt, dass sich flüssig unterhalten können, daran hat auch Ihre Frau einen großen Anteil.
Genau. Ich habe dann in Japan, glaube ich, in der ersten Woche mehr gelernt als in den Jahren davor in Wien. Und hatte auch zum Beispiel auf dem Weg zur Uni von der Wohnung, wo wir da in Tokio gelebt hatten, immer eine einstündige Fahrt zur Uni und am Abend dann wieder eine einstündige Fahrt zurück. Und während dieser Zeit habe ich immer sehr schön Japanisch lernen können.
Nun ist das ja schon ein ganz anderer Kulturkreis als der, in dem Sie aufgewachsen sind. Und auch wenn Sie die Sprache wahrscheinlich inzwischen exzellent beherrschen, bleibt trotzdem sowas wie ein kulturelles oder auch sprachliches Nichtverstehen oder Erstaunen?
Naja, ich kenne ja die japanische Gesellschaft sozusagen von der Innenseite, weil ich jetzt eine Hälfte meiner Familie in Japan habe, mhm, und sehe da einfach, dass alles genauso ist wie bei uns. Die Art und Weise, wie man denkt dort, die Gewissenhaftigkeit, die Genauigkeit, das ist natürlich etwas spezifisch Japanisches, aber mir ist das Ganze sehr vertraut. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, wenn jemand zum ersten Mal nach Japan kommt, da ist schon sehr viel, sehr fremd.
Mhm. Ja, bei Ihnen war ja damals der Umstieg auf die 5-Tage-Woche von der 6-Tage-Woche. Was haben Sie denn da mitbekommen?
Genau, wie ich damals bei der Firma im Sommer gearbeitet habe und diese Firma in Tokio, die hatte, glaube ich, 60 Mitarbeiter oder so, die war da ganz konsterniert, haben dann entschieden, eine Woche im Sommer haben alle Urlaub und eine im Winter. Und es war circa die Hälfte der Belegschaft illegalerweise, unbezahlterweise auch da.
Trotzdem da.
Weil die nicht wussten, was sie sonst machen sollen.
Aber ich kann mir vorstellen, das hat sich inzwischen längst geändert.
Ja,
Sie waren ja gerade in Okinawa, haben Sie erzählt, ne, auf einer Oktopus-Konferenz.
Ja, das hat sich komplett verändert. Also heutzutage ist Japan ja auch nicht mehr so wirtschaftlich erfolgreich wie damals. Die Leute sind viel relaxter, machen Weltreisen mit dem Fahrrad, kennen wir einige. Und mir hat das jetzt auch sehr gut gefallen, dass ich in Okinawa so viele Väter mit ihren kleinen Kindern und Babys gesehen habe. Das war früher damals, wie ich dort war, in den 80er Jahren völlig undenkbar.
Was sagt denn eigentlich Ihre Frau dazu, dass sie ihr Wohnzimmer und eigentlich auch ihr Leben mit einer Oktopusdame teilen muss?
Ja, sie hat die ganzen Oktopusse, die wir gehabt haben, und die Nitti jetzt unheimlich lieb. Das ist einfach so ein herzliches, interaktives Tier, wo ganz klar ist, dass es mit uns kommunizieren will und nett ist und reagiert auf uns und so viel Persönlichkeit hat, und das gefällt ihr auch sehr gut. Also wenn ich zum Beispiel da nach Okinawa gefahren bin, hat sie sich eben eine ganze Woche um die Nitti gekümmert und sich sehr gut mit ihr angefreundet. Das war natürlich eine wunderschöne Zeit für sie auch, und sie liebt sie.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Anja Scheifinger trifft
Wolfgang Slani, lebt mit einer Oktopusdame.
Lebt dort in Graz, von wo aus mir Wolfgang Slani heute zugeschaltet ist. Ja, bald müssen Sie sich von ihr verabschieden. Sie wird selbst für ihr 2000 Liter Aquarium zu groß werden. Haben Sie da auch Herzschmerz?
Ja, aber das ist so wie bei Kindern. Man möchte sie ja dann in die Freiheit lassen. Irgendwann müssen sie selbstständig werden, und so sehe ich das auch bei ihr. Ich sehe auch, dass einfach dieses 2000 Liter Aquarium viel zu klein schon für sie ist. Sie braucht einfach viel mehr Auslauf, kann man sagen, und Natur und wieder Begegnungen mit anderen Oktopussen, um es mal so auszudrücken.
Was sie ja bis jetzt noch gar nie hatte, ne? Also sie kommt ja dann jetzt ins Mittelmeer, werden Sie sie aussetzen. Das ist ja dann eine völlig neue Umgebung.
Gut, sie ist natürlich in der Natur selbst schon aufgewachsen. Das heißt, bis zu diesen 50 Gramm war sie im Meer, hat da schon alles kennengelernt. Aber natürlich ist das jetzt eine ganz andere Erfahrung für sie als großes Tier. Und wir versuchen sie eben bestmöglich darauf vorzubereiten, indem wir eine große, variantenreiche Kost anbieten und möglichst viele lebende Tiere auch, damit sie eben sich auch an die Jagd erinnern kann. Mhm. Wobei, das liegt ihr natürlich im Blut, in den Genen, aber es soll trotzdem ein sanfter Übergang sein, damit sie da von Anfang an sich gleich gut zurechtfinden kann.
Aber es wird auch zum ersten Mal in ihrem Leben lebensgefährlich für sie, oder?
Absolut, absolut. Da gibt es Delfine, da gibt es Haie, da gibt es Muränen und natürlich ganz schrecklich und furchtbar Menschen.
Menschen, weil wir sie fangen und essen?
Genau.
Können Sie eigentlich noch Oktopusse essen, oder sind die schon lange von Ihrem Speiseplan gestrichen?
Schon lange von meinem Speiseplan gestrichen. In Japan und Korea habe ich welche damals gegessen, aber das ist jetzt unvorstellbar für mich, weil ich einfach sie kennengelernt habe als intelligente Wesen mit sehr viel Persönlichkeit, die mit uns Menschen kommunizieren wollen und können. Und das würde schon an Kannibalismus grenzen, wenn man sie jetzt essen wollte.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, der Mensch ist eine der Lebensgefahren für den Oktopus. Einerseits, weil er den Oktopus gerne auf seinem Speiseplan hat. Es gibt Gesetze, die das schützen sollen, dass sie wenigstens in der Paarungs- und Eiablagezeit geschützt sind. Aber da fehlt oft die Kontrolle. Außerdem gibt es den Klimawandel, die Meere sind zu warm, das macht dem Oktopus auch zu schaffen. Und sie engagieren sich bei einer Meeresschutzorganisation, bei Mare Mundi, sind deswegen oft in Krieg unterwegs auf der kroatischen Insel. Dort leben 15 verschiedene Oktopusarten. Was machen Sie da speziell?
Ja, wir versuchen dort eine sogenannte Marine Protected Area aufzubauen, zusammen mit der Deutschen Meeresstiftung und auch Greenpeace. Wir untersuchen dort sozusagen das natürliche Habitat. Wir lernen dort bei unseren Tauchgängen Oktopusse in der freien Natur kennen. Sehr viel ist ja unbekannt über Oktopusse. Es gibt wenig Möglichkeiten, sie kontinuierlich zu beobachten in ihrem gesamten Verhalten. Im Aquarium ist es natürlich eine künstliche Situation, aber in der Natur ist es ja auch sehr, sehr spannend. Es gibt dort, haben wir ausgerechnet, circa 800 große Oktopushöhlen pro Quadratkilometer. Mhm. Da gibt es auch die tiefste Stelle im nördlichen Mittelmeer, die wir genau untersuchen wollen, die eigentlich auch völlig unbekannt ist. Deshalb habe ich jetzt gerade auch wieder den vierten großen Roboter angeschafft. Da schwimmen wir dann stundenlang dort unten herum, filmen alles und können dann so eine Art Google Street View daraus rekonstruieren.
Google Street View vom Meeresgrund quasi.
Genau, wo man dann am PC alles durchschwimmen kann, sich alle Points of Interest anschauen kann und eben auch sehen kann, was da wirklich alles lebt.
Sie bauen ja auch eine Art Oktopusdorf da unten, indem Sie Höhlen aus Plastik dort installieren. Da habe ich mir gedacht, ist das nicht ein bisschen absurd, das plastikgeplagte Meer mit noch mehr Plastik, ich hätte jetzt beinahe gesagt, zu vermüllen, aber Ihre Höhlen haben ja durchaus einen Zweck.
Das stimmt. Das ist allerdings wahr. Wir haben jetzt auch beschlossen, in Zukunft diese Höhlen zu ersetzen durch Höhlen aus Keramik oder Glas. Da haben wir unsere eigene Meinung in der Zwischenzeit auch verändert und werden das alles korrigieren, weil das ist wirklich nicht in Ordnung gewesen, obwohl da lauter Meeresbiologen auch dabei waren, aber wir haben das nicht gut durchgedacht und eigentlich, ja, muss man da einfach viel besser noch Acht geben darauf.
Und warum braucht es das überhaupt? Also warum braucht es dann überhaupt, dass man den Oktopussen Höhlen gibt? Können die nicht einfach selber finden?
Ja, sie können auch welche bauen. Allerdings ist das natürlich so, dass diese künstlichen Höhlen viel solider sind, viel größer und sie damit viel geschützter sind, wenn sie fressen oder vor Delfinen und Haien natürlich auch besser geschützt sind. Das heißt, ein Oktopusweibchen von diesen gewöhnlichen Kraken legt ja bis zu 500.000 Eier. Die wenigsten davon überleben dann bis zur Fortpflanzung, also so im Durchschnitt 2, kann man sagen. Mhm. Aber je mehr Höhlen es gibt, desto mehr Oktopusse können überleben. Und der Bestand geht zurück, wie Sie es ja schon gesagt haben, aufgrund der Umweltverschmutzung, aufgrund der globalen Erwärmung, vor allem der Meere, gibt es immer weniger Oktopusse. Wir haben auch mit vielen Fischern gesprochen. Alle beklagen sich darüber, dass der Bestand in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen ist. Und wir versuchen da eben zu helfen. Wobei das sind Forschungsprojekte im Kleinen. Aber wenn das gelingt, könnte man sich durchaus vorstellen, sehr viele Glasflaschen am Meeresgrund zu platzieren, in verschiedensten Größen, um dort Oktopussen einen Zuschlupf gewähren zu können, wo sie sicherer aufwachsen können, als es momentan der Fall ist.
Inwiefern kann die KI im Meeresschutz helfen?
Es ist so, wir nehmen momentan sehr viel Videomaterial auf, viel mehr als ein Mensch sichten kann. Das heißt, die KIs helfen uns hier bei der automatischen Analyse dieser Videos, einerseits um Oktopusse zu erkennen, andererseits aber auch, um ihr Verhalten zu beurteilen und die Situationen zu beurteilen, die gefilmt wurden. Wir verwenden ganz stark maschinelle Intelligenz, um diese Videos zu analysieren und verwenden jetzt auch weitere KIs, um künstliche Oktopusse zu modellieren, weil wir auch mit den Oktopussen interagieren wollen. Das heißt, künstliche Oktopusse treffen auf natürliche Oktopusse, weil ja herausgefunden wurde, dass Oktopusse anderen Oktopussen zuschauen und dabei lernen können.
Obwohl sie Einzelgänger sind, das ist ja auch interessant.
Obwohl sie Einzelgänger sind. Aber das Spannende ist dann natürlich, dass man mit solchen künstlichen Oktopussen, die nur auf einem Bildschirm gezeigt werden, die aber von den natürlichen Oktopussen richtig interpretiert werden, diesen natürlichen Oktopussen plötzlich etwas beibringen kann, was noch nie ein natürlicher Oktopus geschafft hat.
Nächste Woche wird Nitti ins Mittelmeer ausgesetzt. Würden Sie sie wiedererkennen, wenn eine der Kameras Nitti erfassen sollte?
Bei Nitti ist es so, das ist recht ungewöhnlich. Sie hat an der Vorderseite ein Unendlichkeitssymbol. Deshalb haben wir sie entsprechend Nitti wie Infinity genannt. Und damit kann man sie eigentlich sehr schön erkennen. Das hatte ich bei anderen Oktopussen in der Form noch nie. Ich würde sagen, ich würde sie schon erkennen können, aber vor allem durch ihr Verhalten, weil sie mich wahrscheinlich besser erkennen würde als ich sie. Und wenn sie dann zu mir kommt und Hallo sagt, dürfte es ziemlich klar sein, wer das ist. Also dann würde ich sie auf jeden Fall rein aufgrund ihres Verhaltens sehr gut erkennen können.
Dann bin ich ja gespannt, ob es dann ein Wiedersehen gibt in Ihrem natürlichen Lebensraum.
Das würde mich wahnsinnig freuen.
Wolfgang Slani, ich schicke einen ganz herzlichen Gruß nach Graz und vor allem ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ich würde mal sagen, Sie haben mir bewiesen, dass da mir keine künstliche Intelligenz gegenüber saß, sondern dass es schon der Wolfgang Slani persönlich war.
Vielen Dank, hat mich auch sehr gefreut.
Dankeschön.